Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Es ist schon ein Kreuz. Wie oft haben Sie diesen Ausspruch vielleicht schon getätigt, um mit leidendem Gesichtsausdruck zu erkennen zu geben, dass Sie einer Sache überdrüssig sind, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass Sie sich plagen mussten oder müssen? Tatsächlich, könnte man sagen, ist es ein Kreuz mit dem Kreuz. Denn nach dem Ende des vielbesungenen christlichen Abendlandes oder, etwas weniger pathetisch, eines sich seiner christlichen Wurzeln bewussten Europa, haben immer mehr Menschen ein Problem mit dem Kreuz. In der Schule, da forderten zuletzt ja gar Schülervertreter in Tirol wieder mal weg damit. Auch sonst hat es das Kreuz im öffentlichen Raum schwer. In der Kunst wird es übermalt, verfremdet, ist Objekt von Umkodierungen. Im gelebten Glauben ist es noch gegenwärtig. Im Gebet, wenn man sich bekreuzigt, und in jeder Kirche stößt man natürlich darauf. Und immer wieder fragt man sich, als halbwegs wacher Christ, warum? Warum steht die Verehrung des Kreuzes so zentral da in unserer Religion und Tradition? Ein Zeichen der Marter, der Folter und des Todes. Und schon sind wir damit auch mittendrin, nicht nur in diesem Podcast, auch nicht nur im Drama der Osterzeit, in die wir uns nun hineinbegeben, sondern im Drama auch der eminent theologischen Frage, wie wir heute zeitgemäß das Kreuz denken und mit ihm glauben können. Ein Podcast gewissermaßen, der die Strecke von Karfreitag bis Ostersonntag vermessen möchte. Und dazu begrüße ich heute die folgenden Gäste. Zum einen Michaela Quast-Neulinger. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Systematische Theologie der Uni Innsbruck. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Fragen des Religiösen in säkularer Welt, interreligiöse und interkulturelle Begegnungen und Fragen des Managements von religiöser Pluralität, also Fragen des guten Zusammenlebens. Unter anderem hat sie auch schon zu Fragen der Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit, publiziert. Darin befasst sie sich natürlich auch mit Fragen des Kreuzes. Dann auch herzlich willkommen Christoph Heil. Er ist Professor für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Graz. Er forscht zwar nicht speziell zu Fragen des Kreuzes oder des Kreuzverständnisses in der Bibel, aber als Neutestamentler dreht sich ja natürlich alles, irgendwie auch immer, um diese zentrale Frage: Wie ist das Kreuz biblisch verantwortbar? Was bedeutet es? Ist es Sieg- oder Todeszeichen, Schandmal- oder Heilszeichen? Und schließlich begrüße ich in unserer Runde den Wiener Dogmatikprofessor Jan-Heiner Tück. Er forscht und publiziert immer wieder, nicht nur zu dogmatischen Themen, sondern auch zu kulturellen, literarischen und zeitdiagnostischen Fragen. Zuletzt und passend zu unserem heutigen Thema ist von ihm das Buch Krux über die Anstößigkeit des Kreuzes erschienen. Darin geht er in 24 Essays oder Miniaturen dem Kreuz in seiner ganzen Bedeutungsbreite nach, in Mythologie, Kultur- und Religionsgeschichte, in der Theologie und in Öffentlichkeit. Zunächst zum Einstieg vielleicht mal die Frage an alle drei: Welche Rolle spielt eigentlich das Kreuz in Ihrem Leben? Sei es akademisch, sei es das Glaubensleben. Was ist das Kreuz da? Ist es Eckstein, Anstoß, ist es ein Ärgernis?
Ganz persönlich herausgegriffen, für mich war der Herrgottswinkel das, was für mich Glaube in der Familie ausmacht. Ganz selbstverständlich gab und gibt es denn einfach immer noch in vielen Häusern, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, immer weniger. Also wenn man Wohnungen, Häuser jüngerer Generationen betritt, dann ist das eben nicht mehr selbstverständlich, dass das Kreuz einfach einmal da ist, präsent ist am Esstisch, am Familientisch. Und zwei sehr widersprüchliche Erfahrungen, oder die vielleicht auch darauf aufmerksam machen, wie provozierend, begleitend, aber auch ermächtigend das Kreuz sein kann. Ich war voriges Jahr in der Karwoche mit meiner Tochter die Kirche besucht, sind spazieren gegangen. Jetzt ist sie 3 Jahre alt und sagt: Mama, der hat Aua. Wer hat Aua? Und sie, das kleine Kind, sie schaut das Kreuz an und sagt: Mama, der hat Aua. Und denkt man, kleine Kinder haben auch ein Gespür dafür, was das Kreuz aussagt und was ja dieses zutiefst Menschliche im Kreuz auch ist. Und die zweite Erfahrung, die quasi das Gegensätzliche, das gerade Unterdrückende, Erniedrigende des Kreuzes zum Ausdruck bringt. Wir hatten eine Tagung, einen Workshop, fünf Leute aus fünf Kontinenten gemeinsam im Workshop, und nach 3 Tagen ist es uns einfach nur mehr dreckig gegangen, anders kann man das nicht nennen. Und wir haben uns gefragt, was ist los mit uns? Wir arbeiten total gut, es ist super in unserer Gruppe, was ist los? Und dann haben wir festgestellt, in unserem Arbeitsraum drinnen in Rom waren nur Darstellungen, dunkel, schwarz, Kreuz, Blut, Folter und Leid. Und wir haben das wirklich körperlich gefühlt, was das bedeutet.
Ja, vielleicht zwei Punkte nur von mir. Also ganz persönlich ist das Kreuzzeichen für mich ein ganz wichtiges Ritual, kleines Zeichen beim Gebet oder auch bei bestimmten Momenten. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Ausdruck für mich jedenfalls vom Glauben, vom Beten, von der Zugehörigkeit auch zur Kirche. Neben den öffentlich sichtbaren Kreuzen auch im privaten oder im universitären oder öffentlichen Raum. Und dann natürlich, was am Anfang schon gesagt wurde, dass der gekreuzigte Christus am Kreuz natürlich in der Bibel ganz zentral ist. Also man braucht gar nicht sich als Bibelwissenschaftler speziell mit dem Kreuz beschäftigen. Wenn man sich mit dem Neuen Testament an sich beschäftigt, dann tritt einem das Thema des Gekreuzigten auf vielen Seiten entgegen, bei Paulus, bei den Evangelien, auch bei den anderen Texten. Also um diese Glaubenswahrheit, um das Bekenntnis zum Gekreuzigten, kommt man im Neuen Testament gar nicht herum.
Ja, für mich ist das Kreuzzeichen auch von Kindheit an eigentlich sehr wichtig, es bewusst quasi zu machen. Zunächst eine Ausrichtung nach oben in die Vertikale und dann aber genauso wichtig die Ausrichtung in die Horizontale, also eine Verdichtung von Gottes- und Nächstenliebe. Und vielleicht darf ich auch eine biografische Erfahrung, die mir jetzt bei der Beschäftigung mit dem Thema neu aufgegangen ist, erzählen. Als ich 5 Jahre war, noch Kindergartenalter, habe ich mit meinem Vater mal eine Fahrt gemacht, und wir sind zufällig an einem Friedhof vorbeigekommen, wo ein Kleinlaster gerade dabei war, alte, gusseiserne, kunstvoll gestaltete Kreuze zu zerstören. Also die brachen entzwei und wurden dann quasi verschrottet, und mein Vater hielt also an und sprach dann mit den Arbeitern, ob das wirklich der angemessene Umgang sei, und hat dann ein besonders schönes, aber gerade demoliertes Kreuz in den Wagen genommen und bei einem befreundeten Handwerker dann wieder zusammenschweißen lassen. Das hängt bis heute bei uns an der Haustür. Also da steckt die Anstößigkeit des Kreuzes gleich in mehreren Ebenen drin. Also Stichwort Vulnerabilität, aber eben auch die Heilung, die damit quasi erhofft wird. Das gehört zu den verstörenden Erfahrungen, die quasi in Resonanz bis in die Gegenwart, gehabt haben.
Waren es auch solche persönlichen Anstöße, die dich dazu gebracht haben, dieses Buch Krux zu schreiben? Oder was war der konkrete Anlass, außer vielleicht ein gutes vorösterliches Timing bei der Publikation von so einem
Nein,
Buch?
das steht ja im Buch auch drin. Es ist eigentlich die doppelte Verstörung, dass im Jahr 2018 das Rektorat unserer Universität per Erlass verfügt hat, dass eine Hörsaalverlegung stattfindet, und in dem Zusammenhang quasi im Kleingedruckten mitgesagt wurde, dass die religiösen Symbole ab jetzt dann verschwinden würden. Das war die erste historische Zäsur, wenn man so will, wenn man davon ausgeht, dass in den Hörsälen der Theologie jahrhundertelang religiöse Markierungen da waren. Und die zweite war dann, dass nach Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen unsere Fakultät eigentlich nicht bereit war, das universitär zum Thema zu machen, um nochmal über die Vielschichtigkeit des Symbols nachzudenken, auch religionsrechtliche Alternativen zu erwägen, weil die Politik der weißen Wand ja letztlich dann doch zu einer Privilegierung der Religionslosen fühlt. Das steht quasi als ja, Verstörung im Hintergrund. Ich wollte das dann aber nicht kulturpessimistisch beklagen, sondern, wenn man so will, den Phantomschmerz produktiv wenden und habe dann versucht, ein ganzes Panorama aufzuweisen, um deutlich zu machen, das Kreuz spielt nicht nur innerhalb der Theologie, sondern auch in Philosophie, Mythologie, Literatur und so weiter eine Rolle. Und es lässt sich auch nicht ohne weiteres systematisieren. Also, und insofern ist aus dem Phantomschmerz dann gewissermaßen was Produktives geworden. Und ich bin eigentlich ja, froh, dass ich das tatsächlich auch vom Timing her jetzt zur Fastenzeit dieses Jahres habe rausbringen können.
Bevor wir es etwas systematisieren und vielleicht auch biblisch betrachten, mal um an den Anfang zu gehen, vielleicht Frau Quast-Neulinger, es ist ja auch, das berührt ja auch eigentlich Ihr Arbeits- und Forschungsgebiet, oder? Das Verhältnis von Religiösem in Säkularem. Was sind da Ihre Erfahrungen oder wie arbeiten Sie sich daran theologisch ab an diesem Thema, wenn Sie sagen, das ist genau Ihr Forschungsbereich eigentlich?
Ich erinnere mich noch sehr gut an das Jahr 2018 und auch mich in Innsbruck hat das, muss ich ehrlicherweise, betroffen gemacht, dass in den Wiener Hörsälen die Kreuze abgenommen werden. Und wir haben hier schon intensiver darüber diskutiert. Und auch jetzt die oder das Votum der Tiroler Schülerinnen und Schüler, die Kreuze in den Klassenzimmern abzunehmen, das ist schon ein Zeichen der Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses. Und worüber ich hier sehr stark nachdenke, ist, welche Form von Religion und von religiöser Präsenz ist in unserer Gesellschaft möglich, erwünscht. Und welche, ich sage jetzt einmal, welche Deutungen werden dann mächtig auch öffentlichkeitswirksam, wenn die Theologie keine Sprache mehr findet und keine Deutung in diesem Fall des Kreuzes mehr findet, die Menschen anspricht und die Menschen auch berührt in aller Existenzialität. Und aus meiner Perspektive gibt es hier immer wieder zwei große Versuchungen. Das eine ist eben das Kreuz zu sehen als militärisches Siegeszeichen, als Sieg über den anderen und es auch vor allem in diversen Kulturkämpfen dann zu nutzen, im Namen des Kreuzes den anderen zu vernichten, wie wir es auch in den letzten Jahren und auch gegenwärtig wieder erleben. Dorothee Sölle spricht hier davon, dass das Blut des Lammes und das Blut des Drachen miteinander vermischt werden. Und ich würde sagen, das ist eine wehrhafte Perversion des Kreuzes, wo wir sehr vorsichtig sein müssen und die gerade dann stark werden kann, wenn die Theologie, die gute Theologie, schwach ist, wenn die gute Theologie manchmal auch feige ist und sich nicht mehr in die Öffentlichkeit wagt aus den verschiedensten Gründen. Und das andere Problem ist, wenn das Kreuz nicht nur einfach ein Ärgernis ist, das kann, soll es auch sein, es soll auch provozieren, also auch etwas hervorrufen und uns ja, anregen, ein Stachel sein. Aber wenn es nur mehr als Ärgernis verstanden wird und als quasi im Kreuz nur mehr die Unterdrückung gesehen wird und dem christlichen Glauben vorgeworfen wird, hier einen Dolorismus zu betreiben, den Menschen klein zu machen, dann haben wir auch ein massives Problem.
Das sind zwei Aspekte. Vielleicht an Sie beide jetzt gerade nochmal die Frage in dem Zusammenhang, wäre nicht auch ein dritter Weg denkbar, also ein nicht ein positiver Weg, sondern ein dritter Grund, einfach, dass es belanglos ist?
Das ist natürlich ein ganzes Feld, was wir jetzt hier eröffnen. Also es gibt natürlich die Banalisierung des Kreuzes in Mode und Dekor und so weiter. Und es gibt auch eine kulturhistorische Banalisierung des Kreuzes, wenn Politiker hingehen und sagen, ja, das ist quasi Ausdruck unserer Kultur, mehr nicht. Dann wird quasi die theologische Anstößigkeit weggeschnitten, um es quasi in einem weltanschaulich neutralen Staat dann doch, wie etwa in Bayern, in den Eingängen von staatlichen Institutionen aufzuhängen. Aber also, ich würde schon sagen, dass das Kreuz nach wie vor auch provoziert und auch Dinge hervorruft. Und ich würde vielleicht den Fächer der Bedeutung noch etwas anreichern wollen. Ich glaube schon, dass das Kreuz sensibilisieren kann für das Leid der anderen, das gerne in der Grauzone gelassen wird. Dass es zweitens auch zu einer Kultur der Wahrhaftigkeit anleiten kann, weil es als Spiegel der Schuldanfälligkeit betrachtet wird. Also wir sind nicht so perfekt, wie wir gerne vor uns selbst und vor allem vor anderen sein wollen, sondern wir sind fehlbar. Und das einzugestehen und dazu auch zustehen, ist eine Ermutigung, die vom Kreuz durchaus ergehen kann. Und ein dritter, letzter Aspekt, der schon in die Inhalte jetzt dann auch reingeht, am Kreuz bewährt Jesus das, was er in der Bergpredigt angekündigt hat. Gewaltverzicht, Feindesliebe. Und also, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Appell, die Spirale von Gewalt und Gegengewalt, die Bezichtigungsmechanismen heilsam zu unterbrechen und Räume zu öffnen, um auch denen einen Anfang, einen Neuanfang zu ermöglichen, die wir spontan eher wegdrängen wollen. Also das scheint mir ein wichtiger Anstoß zu sein zu einer Kultur der Vergebung, der Nachsicht, die unsere von Polarisierungen und Fragmentierungen zerfressene Gesellschaft dringend auch als pazifizierendes Moment braucht.
Aber da stellt sich ja dann die Frage, ob das Kreuzzeichen dafür geeignet ist oder weil das setzt ja schon voraus, diese drei Punkte, dass sie ein Basisverständnis und einen positiven Zugang habe zum Thema Kreuz. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen darüber sprechen. Zunächst möchte ich aber einfach mal nach den Bibliker fragen in der Runde. Was wissen wir denn eigentlich vom Kreuz biblisch gesehen? Jetzt mal eine kurze Einführung in die biblische Theologie des Kreuzes.
Ja, also von der Bibel her ist das Kreuz ein ganz deutliches Symbol für gewaltsamen Tod, für öffentliche Demütigung, für Brutalität, das schon seit der altorientalischen Zeit im 8. Jahrhundert bei den Assyrern angewendet wurde, über die Jahrhunderte hinweg dann von den Römern ganz besonders angewendet wurde bei nicht-römischen Einwohnern im Römischen Reich, auch Sklaven und so weiter, um öffentlich zu zeigen, was passiert, wenn man sich gegen die römische Ordnung verhält. Und in dem Kontext ist Jesus dann auch hingerichtet worden, als nicht-römischer Einwohner in einem kleinen Landflecken im Orient und ist Opfer dieser gewaltsamen Hinrichtung geworden. Und zwar geschichtlich auch ganz eindeutig zu belegen von nicht-christlichen, von jüdischen und von auch christlichen Quellen her. Also wir haben ja einen historischen Befund, dass Jesus diesen Hinrichtungstod erlitten hat, der in der ganzen antiken Welt, in der spätantiken Welt auch bekannt war für sein skandalöses, öffentliches, brutales Geschehen. Und wenn das Christentum dann durch das Kreuz auch dann bildlich, ja, ab dem 4. Jahrhundert, man hat die ersten Jahrhunderte auch gezögert, das bildlicher darzustellen, aber als man das dann nicht nur in der Schrift, sondern auch in der Kunst, in der Darstellung als Symbol verwendet hat, hat man an diesen leidvollen Tod erinnert und auch die segensreiche und mitleidige und solidarische Handlungsweise Gottes erinnert in der Auferweckung. Ja, also dieses Skandal, was Paulus im ersten Korintherbrief im ersten Kapitel auch beschreibt, für die, die den Glauben an Christus nicht teilen, der ist bis heute, denke ich, spürbar, auch wenn das manchmal verniedlicht wird und ästhetisiert wird in der Mode. Aber man braucht nur auch an der Uni bei irgendeiner kulturwissenschaftlichen Tagung zu sein. War ich jetzt vor ein paar Wochen und da ist ein kirchliches Bildungshaus und in dem Tagungsraum hängt ein Kreuz, auch noch mit Korpus. Dann werden sofort Diskussionen geführt und man muss sich auch dann dazu stellen und auch in dem Rahmen Bekenntnis abgeben. Also da gleichgültig und irgendwie ohne irgendwie eine Reaktion geht das nicht ab.
Ja. Nun sind ja viele neutestamentliche Erzählungen, verweisen unmittelbar auf alttestamentliche Vorlagen oder sind zitieren oder modulieren andere Vorlagen. Wie ist das mit dem Kreuz? Ist das eine genuine Schöpfung des Neuen Testaments oder ist das auch schon eine religionsgeschichtlich mit Vorlaufzeit behaftete Geschichte?
Nein, also theologisch hat der Kreuzestod, diese Hinrichtungsart mit der Kreuzigung, keine Bedeutung. Das war einfach ein historisches Faktum, das vor allem in der Zeit des Neuen Testaments die Römer angewendet haben. Aber auch es gibt auch Belege für Kreuzigungen durch jüdische Herrscher im Jahr 100 vor Christus ungefähr, um einfach brutal abzuschrecken, um die eigene Herrschaft zu stabilisieren. Also das ist ein historisches Faktum. Ja, wenn man davon in der Bibel reden kann, dann kann man hier davon reden. Jesus ist auf diese Art hingerichtet worden. Und man hat erst nachträglich dann, als die Auferstehungserfahrungen passierten, als die Visionen von dem Auferstandenen erfahren wurden, dann hat man sich gefragt, wie kann ich diesen skandalösen, leidvollen Tod deuten. Und dann, wie richtig gesagt wurde, wurden alttestamentliche Bilder auch verwendet, sehr kreativ. Ja, man hat gesagt, der Kreuzestod Jesu ist wie das Opfer am Versöhnungstag in Levitikus 16. Gott hat Jesus als Deckel der Bundeslade hingestellt und sein Tod wurde als Opfer verstanden. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Die Evangelisten haben gerne den Gottesknecht aus Jesaja 42 oder Jesaja 52 und 53 herangezogen. Dieses Leiden für die Menschen, die Sühne für alle im Leiden des Gottesknechtes. Paulus kann auch sagen, es ist Versöhnung geschehen wie nach einem Krieg in 2 Korinther 5, wenn zwei Kriegsparteien, in dem Falle dann Menschen und Gott sich wieder versöhnen, ja, dann geschieht Frieden nach dem Krieg und das hat der Kreuzestod Jesu bewirkt. Und letztlich kann man auch vor allem in der heutigen Zeit darauf hinweisen, dass Paulus im Kreuzestod und in der Auferstehung dann einen Friedensschluss oder eine Befreiung gesehen hat. Also Freiheit geschieht im Annehmen, im Glauben, dass der Sohn Gottes gelitten hat und von Gott auferweckt wurde. Also die Deutungen kommen dann nachher mit den Ostererfahrungen.
Ist Erlösung denn überhaupt theoretisch denkbar ohne das Kreuz im Christentum?
Also vielleicht ganz kurz vom Biblischen her, nein. Also das wird auf unterschiedliche Weise verstanden, aber ohne den Glauben an den Gekreuzigten, auch wenn man das griechisch versteht als Hingabe des Lebens für die Freunde und so weiter. Also alle Deutungen, die ganze Bandbreite, die für die Theologie maßgeblich sind, nehmen das Kreuz, den Kreuzestod Jesu als ganz wichtigen Teil mit hinein. Und in der frühen Jesus-Überlieferung wurde gesagt, auch die Nachfolge Christi ist ein Kreuz auf sich nehmen. In Lukas 14 zum Beispiel. Also an diesem historischen wichtigen Befund, an diesem theologisch wichtigen Befund, kommt der christliche Glaube nicht vorbei.
Ich bin ein bisschen zurückhaltender, also nicht dahingehend, dass der Glaube an das Kreuz und die Auferstehung notwendig ist, aber die Frage ist, war der Kreuzestod in dieser Art und Weise notwendig und ein absolutes Muss? Ja. Und ich denke, da muss man eher ein bisschen zurückhaltender sein. Und Herr Tück hat das ja sehr schön hingeführt schon, dass man darf das Kreuz nicht isoliert betrachten, sondern die Kenosis muss ich sehen, von der Krippe bis zum Kreuz hindurch in die Auferstehung. Und vielleicht muss ich es sogar noch weiterdenken. Und auch Richtung Pfingsten. Aber das ist jetzt spekulativ. Mhm. Was mir sehr, sehr wichtig ist im Kreuz, und das hat mir bislang noch ein wenig gefehlt im Gespräch, was deckt das Kreuz eigentlich auf? Und warum geht Christus dann ans Kreuz? Das Kreuz deckt ein Spiel der Mächte auf. Und zwar ein Spiel zwischen einem imperialen Machtanspruch, wie er in Pilatus im Verhör ganz besonders deutlich wird, wie er aber auch in den Versuchungsperikopen ganz deutlich wird, den Versuchen des Satans gegenüber Christus. Welche Macht bietet der Satan Christus Jesus an? Das ist eine absolutistische Macht, losgelöst vom Vater. Die Exousia, wie sie die Vollmacht ist sonst immer rückgebunden an den Vater. Nur die Macht, die ihm der Satan anbietet, ist losgelöst. Und genau eine solche Macht, losgelöst von jeglicher Beziehung, von jeglicher Form von Solidarität und Pluralität, das ist die imperiale Macht, die auch bei Pilatus begegnet und die jetzt auf ein anderes Machtverständnis stößt. Ein Vollmachtverständnis, das zur Beziehung einlädt und den anderen ermächtigt und nicht erniedrigt. Und das deckt das Kreuz auf, dieses Spiel, dieses gewalttätige Spiel der Mächte.
Also daran anknüpfend möchte ich ergänzend sagen, dass schon im vorchristlichen Raum bei Platon in der Politeia eine elektrisierende Stelle zu finden ist, wo er nämlich der Frage nachgeht, wie ein wahrhaft Gerechter in einer Korruption durchsetzten und ungerechten Welt, wie es dem geht. Und er sagt, er wird an den Rand gedrängt, er wird verleumdet, er wird am Ende gegeißelt und gekreuzigt. Was will Platon damit sagen? Er will sagen, dass quasi der, der das Ideal der Gerechtigkeit nicht nur auf den Lippen führt und nicht nur simulieren will, als sei er so, sondern der es wahrhaft ist, quasi aufdeckt durch die Präsenz und durch die quasi durch den Vollzug dieser Gerechtigkeit, wie schattenhaft die Macht der Ungerechtigkeit das Zusammenleben durchdringt. Und deswegen ist das Kreuz eben auch detektorisch. Es deckt quasi auf, was wir alle nicht sehen wollen. Und Girard hat natürlich da auch ein wunderbares Instrument an die Hand gegeben, diese Mechanismen aufzudecken. Er sagt, das Evangelium ist singulär deshalb, weil es den Unschuldigen als Unschuldigen quasi ins Zentrum rückt und die, die ihn beschuldigen, auch als Schuldige kennzeichnet, während die Mythen alle dazu neigen, gewissermaßen dem Opfer, obwohl es unschuldig ist, dann doch eine Kollektivschuld gewissermaßen anzulasten. Dazu könnte man jetzt noch viel sagen, aber ich finde das ganz wichtig, also was Sie jetzt mit der Aufdeckung der imperialen Macht gesagt haben, was absolut zutreffend ist, das kann man eigentlich noch weiter fassen. Und das wieder stärker in eine Öffentlichkeit hineinzubringen, die ja geprägt ist von einem Reizklima des Rechthabenmüssens, des Unschuldswahns, ist absolut zentral. Und ich würde auch nicht sagen, dass der Theologie hier alle Sprachmöglichkeiten genommen sind, sondern hier hat sie tatsächlich auch eine über den Radius der Kirche hinausgehende Relevanz und nur zu, sag ich mal.
Dem würde ich zustimmen, die Sprachmöglichkeit ist nämlich genommen, aber manchmal ist sie ein bisschen feige und zurückhaltend. Und da muss ich mich vielleicht auch selber bei der Nase nehmen, so ist es. Das wollte ich sagen. Aber noch einmal zurück zum Kreuz. Ich glaube, das Kreuz ist im Letzten ein Symbol der Überwindung, wirklich der überwindenden Kraft Gottes. Und was wichtig ist, und daher die Weiterführung zur Auferstehung. In der Auferstehung werden die Wunden nicht ausgelöscht. Das ist auch der große Unterschied zu anderen verschiedensten Konzeptionen, wie mit Leid umgegangen wird, auch wie heute mit Leiden umgegangen wird. Die Wunden werden geheilt, sie werden transformiert, aber gerade an den Wunden wird der Auferstandene auch erkannt von denen, die ihm gefolgt sind. Und da würde ich Ihnen sehr zustimmen, Herr Dück. Gerade das ist das Provozierende am Kreuz und auch am Auferstandenen dann, dass die Gewalt dieser Macht sichtbar gemacht wird und dass es vor allem mit unserer menschlichen Gewalt und unseren Verstrickungen konfrontiert.
Und was großartig ist, dass quasi die Wunden nicht vorgezeigt werden, um zu beschämen und wiederum zu bezichtigen, sondern als Zeichen einer bis ins Äußerste gehenden, für andere da sein wollen, ja selbst den Feind noch bejahenden Liebe. Liebe ist ein verschlissenes Wort, aber man kann vielleicht wirklich sagen, das Kreuz ist der Ernstfall dieser, selbst die, die Nein sagen, noch bejahenden Agape.
Daraus höre ich so ein bisschen also den Seufzer nach einer Erneuerung von so etwas wie Kreuzestheologie, um es jetzt etwas hochtrabend mal zu sagen. Aber vielleicht umgekehrt gefragt, das beinhaltet die These, dass etwas fehlt, wenn das Kreuz nicht mehr da ist. Ja? Was sagt man Menschen, die dieses Fehlen nicht so empfinden, anderen Kulturen, denen das Kreuz fremd ist, die trotzdem nicht barbarisch sind deswegen? Gibt es andere Inkulturationen dieser Erfahrung, die im Kreuz, die wir im Kreuz aussagen, die vielleicht für uns auch befruchtend sein könnten?
Wir haben einen Fokular, also einen Dialogcluster mit den Fokulari, wo Christen und Muslime miteinander diskutieren. Da geht es immer wieder ganz intensiv um die Kenosis, um das Kreuz, um die, besonders weil hier aus muslimischer Perspektive das Kreuz eine massive Provokation ist und auch Diskussionen es gibt, inwieweit überhaupt Jesus gekreuzigt wurde, wo es neuere Positionen dazu gibt. Und ich möchte hinweisen auf Adnan Mukrane, einen muslimischen Theologen aus Italien, in Rom, mittlerweile auch anders, der hier wunderbar herausarbeitet, wie zum Beispiel die islamische Mystik Rumi das Kreuz hereinnimmt in seine Theologie und auch man dort besonders in den verschiedenen mystischen Traditionen, also ganz ähnliche, ich sage jetzt einmal, Strukturen der Hingabe gibt, dass die Hingabe an Gott und die Hingabe an den Nächsten miteinander verbunden sind, nicht voneinander losgelöst werden können. Also ich würde hier hinweisen auf die islamische Mystik ganz, ganz, ganz stark.
Ja, also auch vom biblischen, vom gesamttheologischen her ist das Kreuz natürlich ein Aufmerksamkeitssignal für Leiden, vor allem für unschuldiges Leiden, was wir in unserer Gegenwart ja in allen Breitengraden auf der ganzen Welt erleben, auch in großer Intensität, Kriegsgebiet und so weiter. Dafür Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu erregen und zu sagen, dass der christliche Gott sich diesem unschuldigen Leidenden zuwendet, dass er ihn aufrichtet, dass hier eine Solidarität auch besteht, auch was Herr Tück am Anfang gesagt hat, dass es dann vom Vertikalen in die Horizontale auch geht. Das ist die wesentliche Botschaft und die darf durch diesen Triumphalismus, der häufig auch von der Kirche, aber auch politisch natürlich mit dem Kreuz verbunden wird, unterschieden werden. Also seit Konstantin an der Milvischen Brücke Anfang des 4. Jahrhunderts, aber auch schon in der Offenbarung des Johannes kann man da Elemente sehen, wird ja das Kreuz als triumphales Siegeszeichen verstanden. Und dagegen muss sich die Theologie unbedingt wehren. Ja? Und vielleicht ein letzter Gedanke noch, um das auch in unserer Gesellschaft klarer zu machen, müsste sich die katholische Theologie, auch die katholische Kirche, noch stärker dafür einsetzen, dass der Karfreitag wieder Feiertag wird. Also das wäre eine Möglichkeit, mit diesem Feiertag auch diese Elemente der Kreuzestheologie in die Gesellschaft zu bringen, die jetzt so ein bisschen immer am Rand stehen. Das wird immer nur als evangelischer Feiertag so abgewertet. Das wäre auch eine Möglichkeit, diese Inhalte stärker zu transportieren und auf eine gute Weise klarzumachen, wofür christliche Kreuzestheologie steht.
Eines der Probleme als gerade Katholik fürs Kreuz sich stark zu machen, ist ja auch wahrscheinlich das Thema, dass Kirche gerade momentan immer den Eindruck vermittelt, mehr auf den Seiten von Tätern zu stehen, als auf der Seite von Opfern zu stehen. Und da dann eine neue Theologie des Kreuzes zu entwerfen, ist wahrscheinlich ein heikles Unterfangen. Wie redet man angesichts von Missbrauchsopfern vom Kreuz und erklärt ihnen die Solidarität mit ihnen, wenn man selber auf Seiten von Tätern stand? Das ist wahrscheinlich ein sehr heikles Unterfangen. Man kann es ja auch etwas plakativer machen. Ich habe eben in der Einleitung davon gesprochen, dass wir ja den Weg vermessen vom Gründonnerstag, wenn wir das Triduum Sacrum nehmen, vom Gründonnerstag bis zum Ostersonntag. Wo stehen wir denn da? Da gibt es ja Versuche auch, das etwas plakativ zu sagen. Eigentlich wäre die Haltung des Christen eigentlich die, der am Karsamstag stehen bleibt, oder? Der Tag der Grabesruhe. Also der Herr ist gekreuzigt, ist gestorben und wir leben zwar in der Erwartung seiner Wiederkunft, aber noch ist das Ganze weit weg, oder? Ist das eine christlich zeitgemäße Haltung, der Karsamstagschristologie?
Ich glaube, dass wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, aber dass der Karsamstag tatsächlich ein theologischer Ort ist, die Erfahrung des Vermissens Gottes, Verlusterfahrung, Obdachlosigkeitserfahrung, auch zur Sprache zu bringen, also die Sprachlosigkeit zur Sprache zu bringen. Balthasar hat mal gesagt, wir haben es theologisch nie wirklich ermessen, was es bedeutet, dass das Wort Gottes, das menschgewordene Selbst, tödlich verstummt ist. Und die Rede vom menschgewordenen Wort Gottes muss eigentlich immer von Unter- und Obertönen dieses tödlichen Verstummtseins mitgetragen sein. Das heißt, hier haben wir eigentlich einen Ort für eine Theodizee-empfindliche Christologie, die diese epochale Signatur des Vermissens eigentlich aufnimmt. Dennoch dürfen wir natürlich nicht dabei stehen bleiben. Ich werbe also nochmal dafür, das Triduum als Ganzes mit in den Blick zu nehmen. Also das ist ja das Besondere, dass quasi der Gekreuzigte als der erfahren wurde und auch Biografien umgekrempelt hat, der lebt. Und dieser Transitus, der in Ostern einmündet, mündet vielleicht nur dann gut ein, wenn im Osterjubel ja der Verlassenheitsschrei und das Verstummtsein nicht vergessen werden, sodass eben auch die freudige Feier der Überwindung des Todes geprägt bleibt von der Erinnerung an das, was hier überwunden wurde. Dann wird es eben keine billige Freude, keine schlechte Harmonisierung, sondern eine durch den Abgrund des Leidens hindurchgegangene Form der Memoria Passionis et Resurrectionis. Ne?
Ich glaube, wir können unsere derzeitige Situation, unsere Lage sowohl in der Kirche wie auch in der Welt durchaus bezeichnen als eine Art Kasamstagsidentität oder Kasamstagsexistenz, als eine Art liminale Phase, wie sie in den Ritualstudien heißt, wo vieles im Chaos liegt und wo die Hoffnung uns hoffentlich trägt, dass aus diesem Chaos etwas entstehen wird, das ja ein neues Leben, ein transformiertes Leben möglich macht. Franziskus spricht ja auch hier ja von einer lieblichen Ära, die sich wandelt. Und was ich jetzt sagen möchte, wir haben vorhin gesprochen vom Kreuz und der radikalen Hingabe, die im Kreuz sichtbar wird. Vielleicht müssen wir das auch wirklich ekklesiologisch ernst nehmen und eine kenotische Ekklesiologie denken.
Ganz kurz vielleicht mal erklären das.
Also wirklich eine, was bedeutet es, wenn Kirche wirklich allen alles sein will und soll? Thomas Hallig beschreibt es sehr schön jetzt im Nachmittag des Christentums. Unser Auftrag als Christinnen und Christen und auch als Kirche, nicht nur als einzelne Glaubende, sondern als Kirche ist es, einen radikalen Dienst an dieser Welt zu tun und in diesem Sinne das Kreuz radikal zu leben, kenotisch zu leben, absolute Hingabe zu leben. Aber was bedeutet das dann? Wir haben vorhin von Obdachlosigkeit gesprochen, davon, dass sich viele nicht mehr beheimatet fühlen in dieser Kirche, gerade auch jene, die sich auf vielfache Weise Gewalt erfahren haben, aber dennoch sich nach einer Heimat sehnen. Wenn sie in die Buchhandlungen gehen, finden sie diverse Bücher. Gestern habe ich eins gesehen, ja, das genau von dieser Obdachlosigkeit vor allem junger Frauen spricht, ich möchte in dieser Kirche sein, sie ist mir Heimat, aber will mich diese Heimat überhaupt? Und wie können wir aber wieder eine Kirche sein, die dieses Allen alles sein, dieses hingebungsvolle Dienstsein ernst nimmt? Das ist für mich schon eine sehr drängende Angelegenheit in dieser liminalen Kasamstagsexistenz.
Damit haben Sie jetzt schon ein paar Fragen angetippt, die ich jetzt gerne als letztes in die Runde geben möchte, nämlich vielleicht die Perspektive, dass Sie ein, zwei Antworten genau auf diese Fragen versuchen. Also im Blick auf Ostern jetzt, was wären denn Anregungen, die speziell an nicht religiös musikalische Menschen, ob es die gibt oder nicht, sei dahingestellt, aber die sich so bezeichnen, was wären Anregungen an diese Menschen, um sich neu auf das, was wir Ostern nennen, einzulassen? Wie kann man sich tatsächlich dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, positiv, produktiv nähern eigentlich?
Vielleicht ein Gedanke dazu, dass Jesus ja auch menschlich nicht genau wusste, ja, dass er von Gott aufgeweckt werden wird. Er hat zunächst mal dem Tod entgegengeblickt und hat auch mit Schmerzen und mit Schreien dann den Tod erlitten. Und da ist wichtig die Hoffnungsperspektive, die ihn bestimmt hat. Also ein ganz wichtiges Wort bei dem letzten Abendmahl ist seine Hoffnung, dass er auf jeden Fall wieder von diesem Weinstock, von dem Wein trinken wird im Reich Gottes. Und dass Gott doch letztlich über die Welt schaut, sich um die Welt sorgt, dass er sein Königreich aufrichtet, dass letztlich alles gut wird, um es einfach zu sagen. Diese Hoffnung, ja, das ist ein ganz wichtiger Teil des Glaubens und den sollte man zu Karfreitag, Karsamstag, aber auch Ostern spüren können oder mitbekommen können, mitgeteilt bekommen, dass man in dieser Unverfügbarkeit des Lebens, in dem vieles auch schiefläuft, in dem man auch leidet, in dem es ja unerklärbare negative Erlebnisse gibt, dass man hier doch auf den anderen, auf eine göttliche Kraft, auf Gott hoffen kann, dass es am Ende gut wird. Ja, das, denke ich, ist so ein Grund, eine Grundbewegung im Wirken Jesu, die man gerade in diesen Tagen stark machen sollte.
Ja, ich kann daran anknüpfen. Also ich finde, dass der Glaube an die Auferweckung des Gekreuzigten einen Hoffnungshorizont aufreißt, der auch Suchenden, vielleicht sogar gar nicht glauben wollenden etwas sagen kann. Die Alternative wäre ja, dass wir alle am Ende im Ozean des Nichts untergehen und die Bedeutungslosigkeit das letzte Wort hat. Da rebelliert aber irgendetwas. Und das rebelliert noch stärker, wenn wir die Unrechtszusammenhänge in den Blick nehmen. Gibt es eine Hoffnung auf postmortale Wiederherstellung der Gerechtigkeit? Gibt es eine Perspektive für die Opfer? Und gibt es auch eine Perspektive der Vergebung für die Täter? Wenn wir nochmal ernst nehmen, dass Jesus am Kreuz die Haltung der Feindesliebe bis ins Äußerste durchhält, dann können wir vielleicht diesen Hoffnungshorizont, den Christoph Heil aufgerissen hat, sogar so kühn weiterspinnen, dass wir davon ausgehen, es ist nicht gleichgültig, dass und wie wir gelebt haben, sondern wir werden erwartet und wir werden quasi in und durch Christus in einem schmerzlichen Prozess in die Wahrheit geführt werden, der vielleicht für die totalen Dissonanzverhältnisse unseres Lebens noch eine Perspektive der Auflösung in sich enthält, ohne dass wir die Sprache haben, das vorweg schon auszubuchstabieren.
Das für mich zentrale Wort ist aufgehoben, nicht ausgelöscht, nicht niedergeworfen oder was auch immer, sondern aufgehoben. Im Kreuz darf ich mich als Mensch in all meinen Beschränkungen, Schwächen, in all meiner Passivität und Fehlerhaftigkeit mitgenommen wissen. Und vor allem muss ich mich dessen nicht schämen, sondern ich darf darauf hoffen, dass all die Wunden, die mir in diesem Leben widerfahren sind, dass diese transformiert werden. Ich darf darauf hoffen, dass meine Wunden geheilt werden, dass aber auch jene Wunden, die ich anderen zugefügt habe, dass ich mit diesen konfrontiert werde. Und dass diese nur heil werden können, wenn sie anerkannt und gesehen werden, auch von mir gesehen werden.
Mir hat jetzt das Bild ganz am Anfang vom Trinken vom Weinstock gut gefallen. Das sagt wahrscheinlich sehr vielen Leuten was, die gerade auch die Fastenzeit alkoholisch begehen. So, also unalkoholisch, so wie ich. Nein, vielen Dank Ihnen dreien für diese Runde. Und ich glaube, wir haben ein paar schöne Punkte angesprochen, die auch in Richtung Ostern einfach vielleicht dazu beitragen können, das Kreuz einfach mal wieder anders zu sehen oder sich mal wieder vom Kreuz produktiv irritieren zu lassen, es nicht als selbstverständliches Zeichen unserer Religion hinzunehmen. Vielen Dank Ihnen. Kommen Sie gut in die nächsten Tage, in die Karwoche und wir hören uns wieder.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien. die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.